Sie hören einen Podcast der KKH in Kooperation mit der FAMPLUS GmbH. Herausgeber KKH, Moderation Dieter Büge, Produktion Rocket Audio Production. Herzlich willkommen zu unserem zweiten Teil Schwierigkeiten, Hürden und Hilfen bei Demenz. Und da richtet sich meine erste Frage an Frau Saskia Weiß von der Deutschen Alzheimer Gesellschaft. Was ist denn, Frau Weiß, die größte Herausforderung für das Umfeld, wenn ein Angehöriger oder eine Angehörige an Demenz erkrankt?
Ja, die eine große Herausforderung zu benennen, ist eine große Herausforderung, würde ich sagen. In der Regel beginnt dieser Krankheitsprozess ja schleichend. Die Angehörigen wundern sich erstmal über einen vergessenen Termin, über den verlegten Schlüssel. Und sobald diese Dinge häufiger auftreten, wird das Verwundern immer größer und man kommt zu der Überzeugung, da müssen wir wohl mal das vom Arzt abklären lassen. Das kann jetzt nicht mehr mit dem normalen Altern erklärt werden. Und je weiter die Krankheit fortschreitet, umso mehr berichten Angehörige in den Beratungen, in den Gesprächsgruppen über Belastungen, vor allem über psychische Belastungen. Menschen mit Demenz zeigen Verhaltensweisen, die man nicht immer gut nachvollziehen kann, denen man aber immer möglichst geduldig und verständnisvoll begegnen soll. Das ist eine große Kraftanstrengung und eine große Aufgabe für die Angehörigen. Mhm. Angehörige berichten auch von Schuldgefühlen. Sie haben immer das Gefühl, irgendwas kommt zu kurz. Der Mensch mit Demenz, die eigene Berufstätigkeit, die eigene Familie, die Kinder, das Hobby, der Haushalt, irgendwas leidet immer. Was berichten uns Angehörige noch? Angehörige berichten uns auch, dass es schwierig ist, dass sich Rollen verändern. Kinder, die sich um ihre demenzkranken Eltern kümmern, kommen in die Elternrolle. Sie übernehmen Verantwortung, sie müssen Entscheidungen treffen, manchmal gegen den geäußerten Willen des Erkrankten, weil er oder sie das nicht mehr gut nachvollziehen kann. Und Mutter oder Vater bleiben natürlich Mutter oder Vater in ihrer Rolle und lassen sich vielleicht gar nicht so gerne vom Kind sagen, was jetzt gerade richtig und wichtig ist. Und wenn wir an die pflegenden Partner denken, dann gerät eine gleichberechtigte Partnerschaft in eine Pflegebeziehung, wo einer eben pflegender ist und einer zu pflegender. Der pflegt und sorgt, übernimmt immer mehr Aufgaben und das Gleichgewicht stimmt einfach dann irgendwann nicht mehr. Und schlussendlich vielleicht an dieser Stelle noch ein Aspekt, der noch wichtig ist, wäre Einsamkeit und Isolation. Demenz ist nach wie vor ein Krankheitsbild, was mit einem großen Stigma belegt ist, was auch tabuisiert wird, mit Scham besetzt ist und das spüren die Familien natürlich. Angehörige gehen dazu über, weniger Besuch einzuladen vielleicht, um den Erkrankten nicht zu überfordern, aber auch aus Sorge, er oder sie verhält sich vielleicht nicht so, wie wir das gewohnt sind und das müsste man dann erklären. Aber Freunde, Bekannte und Familie ziehen sich auch von sich aus zurück, weil sie vielleicht nicht so genau wissen, wie gehen sie um mit dem Krankheitsbild, mit dem Erkrankten, mit dem Angehörigen, weil es auch ganz eigene Ängste berührt, die mit dem Alter verbunden sind. Und schlussendlich klang es eben schon an, mit der Pflege und Betreuung gehen eine Reihe von Aufgaben einher und das kostet viel Zeit und insofern werden eben Hobbys, Freizeitaktivitäten aufgegeben, woraus wieder ein Mehr an Einsamkeit und Isolation resultiert.
Wie entwickelt sich denn das Krankheitsbild, so wenn das Neuerkrankungen sind? Gibt es da Schübe? Kann man das pauschal sagen? Gibt es einen Vorlauf, dass man sagt, 1, 2, 3, 4, 5 Jahre? Oder wie sieht es dann aus mit den Schwierigkeiten? Weil ich meine, es sind ja Hürden, die zu nehmen sind, ne? Wie auch die Unterstützung, dann sicherlich auch die Enttäuschung, ne? Wenn ich einen geliebten Menschen, der mich dann nicht mehr wiedererkennt, mich vielleicht, sage ich jetzt mal, aggressiv auch angeht.
Ja, selbstverständlich. Die Pflege und Betreuung von Menschen mit Demenz geht ohne Angehörige nicht. 3/4 aller Menschen mit Demenz leben zu Hause und werden von ihren Angehörigen begleitet, betreut, gepflegt, versorgt. Insofern, wir sind absolut auf diese Angehörigen angewiesen und die Angehörigen sind darauf angewiesen, dass sie Unterstützung erhalten in dem, was sie tun. Und Sie haben gefragt, wie die Krankheit verläuft. Das ist abhängig davon, welche Demenzerkrankung wir betrachten. Wenn wir jetzt mal von der Alzheimer-Erkrankung ausgehen, der häufigsten Form, dann ist es ein langsam schleichender Prozess in der Regel, der sich über einige Jahre hinzieht und wirklich mit kleinen Gedächtnislücken beginnt oder Orientierungsproblemen. Also ich vergesse den ein oder anderen Termin, Geburtstag, ich vergesse den ein oder anderen Namen. Ich habe Schwierigkeiten, mich in einer ungewohnten Umgebung zurechtzufinden. Dinge wie diese kleinen Anzeichen spitzen sich eben immer mehr zu und führen im Lauf der Zeit eben zu komplexen Einbußen des alltäglichen Lebens oder Schwierigkeiten im alltäglichen Leben, also Gedächtnisstörungen, Orientierungsstörungen, Konzentrationsstörungen, Probleme, Dinge zu planen, eine Handlung von Anfang bis Ende durchzuführen. Und das wird eben, das beeinträchtigt die Alltagsfähigkeiten und führt dazu, dass eben immer mehr an Hilfe und Unterstützung notwendig wird. Und wie schnell dieser Prozess fortschreitet, ist natürlich individuell unterschiedlich, kommt auch auf die sonstige gesundheitliche Konstitution an. Aber in der Regel sind es mehrere Jahre.
Ja, vor allen Dingen auch, denke ich mir, so die Abgrenzung. Ne? Ich meine, jeder ertappt sich selbst dabei, dass er die Namen vergisst. Dann kann man das im nicht fortgeschrittenen Alter als gesunder Mensch natürlich einordnen, besser einordnen oder sich das über assoziatives Lernen versuchen zu behalten, wenn man immer wieder Namen vergisst und sich Eselsbrücken baut. Und das sind so gerade, denke ich mir, vom Start weg, vom Beginn der Krankheit, dass es dann schleichend passiert und gar nicht erst eingeordnet werden kann, oder?
Naja, zu Beginn gibt es natürlich vielfältige Möglichkeiten, sich das zu erklären. Das ist normales Altern, das kann schon mal vorkommen. Vielleicht war es auch gerade ein bisschen trubelig, es war viel los. Wir haben häufig an unserem Beratungstelefon Familien, die dann sagen, wenn ich genau zurückdenke, hat es schon vor einem Jahr, vor anderthalb Jahren, habe ich das erste Mal schon was bemerkt und habe überhaupt niemals damit gerechnet, dass es eine Demenz sein könnte. Und das ist auch ganz normal, weil man denkt ja nicht sofort und gleich an dieses Krankheitsbild, auch nicht bei der 75, 80-jährigen Mutter. Ja, wir haben natürlich... Das Alter ist der größte Risikofaktor, an einer Demenz zu erkranken, insbesondere an der Alzheimer-Erkrankung. Wir haben bei den 90-Jährigen 40% Betroffene. 40% der 90-Jährigen haben eine Demenz, aber es haben eben 60% der 90-Jährigen keine Demenz. Und insofern ist es auch, finde ich, richtig, dass man nicht gleich an die Demenz denkt, wenn einmal der Schlüssel verlegt wurde.
Ja. Okay.
Aber in der Rückschau, ne, wird vieles dann natürlich deutlicher.
Ja, ich habe gerade noch eine Frage von Frau Wilhelmi.
Ja.
Und Frau Weiß.
Ich würde nur ergänzen wollen, ich weiß nicht, ob das Thema gleich noch kommt, aber ich kann aus meinem klinischen Alltag sagen, wie schwer es schon für Angehörige ist zu Beginn. Die sehen Veränderungen beim Erkrankten, aber können sie erst auch nicht einordnen. Und wenn die Erkrankung fortschreitet, ist es irgendwann kritisch, aufgrund der Beeinträchtigung des Urteilsvermögens den Erkrankten dazu zu bekommen, überhaupt zur Diagnostik zu gehen und zum Arzt zu gehen. Und das ist das, was ich täglich erlebe oder wo ich Anrufe bekomme von Angehörigen, die sagen, ich sehe einfach, da ist Vergesslichkeit, mein Partner zieht sich nicht mehr an, so wie es angemessen wäre. Was soll ich denn jetzt machen? Ich weiß, irgendwas stimmt nicht. Und aufgrund der Erkrankung und gerade bei der Alzheimer-Erkrankung, wo ja schon früh das Urteilsvermögen beeinträchtigt ist, ist eben die Schwierigkeit, den Erkrankten dazu zu bekommen, zum Arzt zu gehen überhaupt.
Ja, klar, na klar.
Und das sind schon die ersten Schwierigkeiten auch für Angehörige. Und da kann man ganz gut unterstützen und sagen, ja, der Angehörige muss schon an dem Punkt eigentlich für den Erkrankten Entscheidungen treffen.
Erstmal herzlichen Dank. Und da führt mich gleich die nächste Frage zu Frau Schneider von der KKH. Frau Schneider, welche unterstützenden Leistungen gibt es denn seitens der Pflegekasse für die Betroffenen und deren Angehörige?
Klassisch ist hier der Entlastungsbetrag zu nennen, der die Angehörigen im Alltag auch unterstützen soll, um gerade auch zum Beispiel spazieren gehen, all die Dinge, die auch Angehörigen wichtig sind, aber wo sie auch mal sagen, ich brauche selber Zeit oder einen Puffer für mich selber und aber dann halt eben auch Leistungen auch einkaufen können, dass die pflegebedürftigen Angehörigen gut versorgt sind. Mhm. Das ist ja ein Betrag, der bis zu 125 Euro jeden Monat abgerufen werden kann. Und insofern kann hier eine gewisse Kontinuität reingebracht werden, sodass das auch eine verlässliche Leistung ist für Angehörige, die man sehr gut einplanen kann oder mit einplanen kann in den täglichen Alltag. Mhm. Man hat natürlich auch Möglichkeiten der Tagespflege. Zu Zeiten des Beginns von Corona waren natürlich Tagespflegeeinrichtungen geschlossen. Inzwischen haben Tagespflegeeinrichtungen aber wieder geöffnet und sind auch wieder aktiv dabei. Das ist auch immer etwas, wo man sich tageweise oder auch stundenweise Entlastung verschaffen kann. Das ist ja auch eine separate Leistung, die gewährt wird von den Pflegekassen. Und insofern also auch sehr gut die tägliche Pflege unterstützen kann und für Entlastung sorgen kann.
Mhm. Und da gibt es auch für die Angehörigen auch die Möglichkeit, sicherlich eine Broschüre zu bekommen von der KKH über die Webseite, denke ich mir, kkh.de.
Absolut.
Und dann rechts ins Suchfenster dann das Thema einzugeben, oder?
Genau, das ist das eine. Wir haben eine eigene Demenzbroschüre, weil das, was auch Frau Weiß vorhin schon berichtet hat, es ist natürlich wichtig, auch wie kann ich frühzeitig mit Informationen auf Angehörige zugehen oder wo können auch Angehörige Informationen herbekommen, um sich vielleicht auch darauf vorzubereiten. Und das ist ja nicht nur der Arztbesuch, den ich dort habe, sondern halt eben auch das weitere Verfahren, gerade das Begutachtungsverfahren und dergleichen, was ja auch eine weitere Herausforderung ist. Also insofern, ja, Sie haben recht, wir haben eine eigene Broschüre, Demenz, Antworten auf Ihre Fragen.
Okay.
Die ist online, kann hier runtergeladen werden über www.kkh.de. Wir haben sie aber auch hier und können sie jederzeit auch versenden, sodass man sie auch in den Händen halten kann.
Okay.
Mhm. Was wir natürlich auch ganz wichtig finden, ist auch das Thema Pflegeschulung. Zu Zeiten von Corona ist es natürlich schwierig gewesen, natürlich Pflegeschulung aufzusuchen, weil natürlich Angehörige Sorge haben, bringe ich womöglich den Virus dann mit nach Hause. Ich will natürlich meinen Angehörigen nicht schädigen. Deshalb haben wir ja das Ganze auch online aufgelegt. Wir nennen das Online-Coach und haben da verschiedene Themen platziert. Und unter anderem auch das Thema Demenz, sodass also auch Angehörige diese Schulung online wahrnehmen können und auch natürlich darüber gezielt auch in Chats gehen können, sich mit anderen Betroffenen austauschen, weil das ist ja auch ganz wichtig, in Austausch zu gehen und von den Erlebnissen und den Erfahrungen zu berichten, um da auch einiges mitzunehmen.
Gut, recht herzlichen Dank, Frau Schneider, zunächst einmal. Ja, ich habe auch noch mal eine Frage an die Frau Weiß. Frau Weiß, was gibt es denn für Entlastungsangebote für sorgende Angehörige? Oder welche Angebote sind denn am wertvollsten, beziehungsweise was würden Sie empfehlen?
Also im Grunde genommen, was Frau Schneider gerade angesprochen hat, mit der Online-Gesprächsgruppe, der Klassiker wäre die Gesprächsgruppe vor Ort, die für viele pflegende Angehörige sehr wertvoll ist, weil sie hier andere Angehörige kennenlernen, die in einer ähnlichen Situation sind. Sie lernen, dass sie nicht alleine sind mit dem Krankheitsbild und mit den Schwierigkeiten, die im Alltag auftreten. Und sie geben sich gegenseitig Tipps und Hinweise. Und daneben sind Angebote, die es gibt, natürlich spezialisierte Beratungen für pflegende Angehörige von Menschen mit Demenz, wie sie von Alzheimer-Gesellschaften oder anderen Demenzberatungsstellen angeboten werden und die auch in der Regel spezielle Schulungsangebote vorhalten, also in der Art von Pflegekursen, aber eben speziell für pflegende Angehörige von Menschen mit Demenz ausgelegt. Das sind Angebote, die so natürlich auch der Wissensvermittlung dienen, aber auch den Prozess unterstützen, dass die Krankheit als solche zu akzeptieren und anzunehmen und auch die Veränderungen, die damit einhergehen, um im Alltag eben ein neues Miteinander finden zu können. Und daneben gibt es Angebote, die quasi Entlastung und Betreuung in einem sind. Also es gibt zum Beispiel geschulte Ehrenamtliche, die nach Hause kommen, um Zeit mit der erkrankten Person zu verbringen. Und zwar in der Art und Weise, wie es dieser Person gerecht wird. Also die gehen zusammen spazieren, die trinken zusammen Kaffee. was auch immer sozusagen sinnvoll und hilfreich ist und im Grunde genommen an der Biografie der erkrankten Person anknüpft. Gleichzeitig ist das natürlich ein Entlastungsangebot für die Angehörigen, die in der Zeit einen Weg alleine erledigen können, vielleicht doch dem Hobby nochmal nachgehen können oder ähnliches. Das Ganze gibt es auch in Form von Gruppen, wo sich eine Gruppe von Menschen mit Demenz begleitet von Ehrenamtlichen einmal in der Woche zum Beispiel für ein paar Stunden trifft. Und ansonsten gibt es bei den Vereinen, bei den Institutionen, die sich für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen einsetzen, ja kreativste Ideen. Also schon fast als klassisch würde ich das Tanzcafé bezeichnen, wo durch gemeinsames Singen, durch gemeinsames Tanzen ganz viel positive Stimmung verbreitet wird, was natürlich auch an der Biografie der Person ansetzt, aber auch einfach wirklich ein gutes Gefühl macht. Die Erkrankten erleben sich als kompetent, wenn sie die Lieder mitsingen können, wenn sie beim Tanzen genau wissen, welcher Schritt ist jetzt der nächste. Ja. Das sorgt einfach für ganz viel Entspannung und auch ein gutes Selbstwertgefühl. Unsere Kollegen in Schleswig-Holstein haben die eben erwähnten Gruppenangebote auf Bauernhöfe verlegt. Gerade in ländlichen Regionen ist das was ganz viel mit Vertrautheit und eigenen Erfahrungen zu tun hat und für die Erkrankten ja im Grunde genommen Gold wert ist.
Okay. Ich habe jetzt noch mal ganz spontan eine Frage an Frau Schneider. Frau Schneider, das Thema Verhinderungspflege. Wie können denn pflegende Angehörige sich Pausen verschaffen? Welche Möglichkeiten gibt es da? Und dann hatten Sie ohnehin noch eine Ergänzung, denke ich mir, zu den Gesagten.
Ja gut, die Verhinderungspflege ist ja eine Leistung, die die Pflegeversicherung anbietet. Wenn ich zum Beispiel wie bei der Kurzzeitpflege auch, durch Krankheit, Urlaub verhindert bin an der Pflege und kann dann dafür die Leistung in Anspruch nehmen. Das können dann Privatpersonen sein, sofern sie nicht verwandt oder verschwägert sind, gerade bei der Verhinderungspflege. Aber ansonsten natürlich auch und kann es natürlich auch ein Pflegedienst sein, der hier hinzugezogen wird, um gerade wenn ich selber als Angehöriger verhindert bin, einzuspringen für die Pflege. Das sind aber Leistungen, die laufen regulär und die werden in der Regel auch immer in Gesprächen mit angeboten und so auch wahrgenommen. Was ich gerne auch nochmal ergänzen würde, weil Frau Weiß hat das gerade eben so schön beschrieben, auch sich die Auszeit nehmen, dazu gehört ja auch, ich habe ja die Gesprächsrunden, die angesprochen sind. Was wir dazu auch anbieten, sind zum Beispiel Präventionsreisen für pflegende Angehörige, um sich zum Beispiel auch den Ausgleich zu schaffen, mal rauszukommen aus der häuslichen Situation, sich mit anderen Angehörigen auszutauschen, in die Diskussion zu kommen, aber auch natürlich die eigenen Akkus aufzutanken, weil natürlich auch gerade im Bereich Prävention wird natürlich auch einiges unternommen, was man vor Ort in den Kursen wahrnehmen kann. Und ist natürlich dann auch eine schöne Sache. Und da wird natürlich auch speziell das Thema Demenz angesprochen. Also das wird gesamte Paket wird dann rundum gestaltet.
Können denn bei den Reisen, können da auch Pflegebedürftige mitreisen?
Ja und nein, das kommt immer darauf an. Also es ist die Frage wie der Unterbringung, weil natürlich die Präventionsreisen sind so gestaltet, dass sie in einem Hotel dann auch stattfinden. Und dann muss man natürlich schauen, ob der zu Pflegende mitgenommen werden kann oder nicht. Dazu könnte man auch diese Leistungen natürlich benutzen, die Verhinderungspfleger, wenn dann vor Ort jemand dann einspringt, während man selber in den Seminaren ist oder halt eben auch das Ganze für sich nutzen möchte. Und dann muss man halt schauen, ob es andere Unterbringungsmöglichkeiten gibt.
Frau Schulz hatte noch eine Frage zu dem Vorhergesagten. Frau Schulz.
Ja, genau. Also zu beiden genau genommen.
Okay.
Was wir in den Beratungen oft erleben, beziehungsweise wo wir versuchen hinzuwirken, ist tatsächlich der Punkt, am Ende diese Angebote wirklich auch zu nutzen. Das ist so eine große Baustelle. Wir haben, wie gesagt, hier Entlastungsangebote, also aktiv im Sinne, dass jemand anderes für eine gewisse Zeit die Person mit Demenz betreut und auch diese Gesprächskreise etc. da möchte ich tatsächlich wirklich nochmal eine Lanze brechen, also dass das am Ende wirklich auch genutzt wird. Und gerade Stichwort Gesprächskreise, also ich habe immer in Erinnerung, wenn ich beispielsweise Vorträge halte, die Gesichter der Teilnehmenden, wenn ich dann eben sage, nutzen Sie Gesprächskreise oder Ähnliches. Da verdreht praktisch 90% die Augen und lehnt das ab für sich. Und das finde ich wahnsinnig schade, weil gerade da, so wie es die Frau Weiß auch beschrieben hat, der Austausch so wahnsinnig wichtig ist. Und wenn Sie dann da waren, kommen dann auch entsprechend diese positiven Rückmeldungen.
Vielen Dank an die Gesprächsrunde. Das Teil 2, Schwierigkeiten, Hürden und Hilfen bei Demenz. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, freuen Sie sich jetzt schon auf den Teil 3, Demenz verstehen lernen.